HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Andreas Heigen, ich grüße Sie. Es gibt Streit im Hessischen Landtag und der dreht sich um 10 Autobahnabschnitte in Hessen. Das sind viel befahrene Straßen, wie zum Beispiel die A5 zwischen dem Frankfurter Kreuz und dem Westkreuz. Die FDP und ihr Bundesverkehrsminister Volker Wissing würden sie gerne schneller ausbauen, ihr zum Beispiel mehr Spuren verpassen, damit es weniger Staus gibt. Doch die FDP in Hessen ist sauer darüber, dass Schwarz-Gelb beim Autobahnausbau blockiert.
Der Spitzenkandidat der Liberalen bei der Landtagswahl im Herbst, Stefan Naas, ist fassungslos darüber, dass die Landesregierung diese Pläne teilweise blockiere.
Ob es 8 oder ob es 10 Spuren werden, steht noch gar nicht fest. Aber die Landesregierung weiß schon mal und sagt das auch schon mal vorsorglich, kein Bedarf. Erklären Sie uns das doch mal, erklären Sie das mal all denjenigen, die tagtäglich auf der A5 im Stau stehen, dass sie da keinen Bedarf sehen.
Die Erklärung folgt. Mehr Spuren, mehr Lärm, mehr Asphalt. All das gefällt den Grünen natürlich nicht. Außerdem sei die Aufregung über die Teilabsage an den Autobahnausbau überzogen. Immerhin habe die Regierung ja dem Großteil der Vorhaben zugestimmt. Sie hat lediglich 10 von 30 Bauprojekten nicht den Status von überragendem öffentlichen Interesse verliehen. Die verkehrspolitische Sprecherin der Grünen, Kathi Walter, stellt klar:
Setzt man die Staustunden ins Verhältnis zu den Autobahnkilometern, liegt Hessen im Bundesdurchschnitt bei den Staus. Und nun das Wichtigste. Neben dem Investitionshochlauf im Straßenbau auf den Autobahnen sorgen vor allem Baustellen für Fahrbahnsanierungen, Brückenerneuerungen und weitere Sanierungsarbeiten für Staus. Sie, liebe FDP, sind für die Staus in Hessen mitverantwortlich.
Die einen wollen größere Autobahnen, die anderen setzen auf Busse, Bahnen und Fahrräder. Das sind die groben Konfliktlinien in der Debatte. Die Sozialdemokraten wollen aber irgendwie beides. Ihr Redner Tobias Eckert sagt:
Und das heißt zum Beispiel auch Alternativen zum Transport auf der Autobahn. Das heißt, integrierte Verkehrskonzeptionen hinzubekommen. Da geht es um Verlagerungsfragen auf Schienen- und Wasserstraßen. Es geht um Verkehrsvermeidung. Es geht um kombinierte Verkehre. Es geht um Umsteigestationen. Da hat Hessen ganz viele Hausaufgaben noch vor sich, meine Damen und Herren.
Die AfD bekennt sich in dieser Debatte dagegen am deutlichsten zum Auto. Sie nennt Al-Wazir wegen seiner vermeintlichen Blockadehaltung einen Verhinderungsminister. Klaus Gagel von der AfD sagt zudem:
Liebe Landesregierung und lieber Herr Al-Wazir, wenn Sie nicht so sehr mit Ihrem Klimaschutzgedöns und Fahrradwegen beschäftigt wären, müssten ja eigentlich diese dringlichen Projekte ganz weit oben auf der Agenda hessischer Verkehrspolitik stehen. Stattdessen bejubelt man sich selbst, wenn mal wieder ein Fahrradweg eingeweiht wird.
Zur Wahrheit gehört, wie schnell die Autobahnen ausgebaut werden, das liegt eigentlich nicht in der Macht der Landesregierung. Denn das ist Sache des Bundes und ihrer Autobahn GmbH. Zu den fast 3 Jahren, die hessische Autofahrer im letzten Jahr zusammengerechnet im Stau standen, könnten also noch ein paar Stunden dazukommen.
Reporter Timo Kurt über die Debatte im Hessischen Landtag um den Ausbau von Autobahnen in unserem Bundesland. Hessens Justizminister Poseck macht sich stark, und zwar auf der Justizministerkonferenz, für eine Änderung des Gewaltschutzgesetzes. Schauen wir mal auf das Problem konkret mit der Frage, wie groß ist das Problem in Hessen und was können Betroffene tun? HR-Info-Reporterin Sandra Winzer war in einer Beratungsstelle für häusliche Gewalt in Frankfurt.
Sie passiert hinter verschlossenen Türen und oft ohne, dass Betroffene sie melden würden. Häusliche Gewalt. Dazu zählt körperliche, aber auch psychische Gewalt, sagt Claudia Teuchmann.
In die Enge treiben, beleidigen, bedrohen, mit dem Tod, mit der Wegnahme der Kinder.
Teuchmann arbeitet für die Beratungsstelle Frauen helfen Frauen. Sie weiß, Opfer gibt es in allen Altersgruppen und in allen gesellschaftlichen Schichten. 81% der Tatverdächtigen sind männlich, der Rest weiblich, zeigt die aktuelle polizeiliche Kriminalstatistik. Die Zahl der Fälle steigt seit über 10 Jahren stetig. Teilweise gebe es hohe Aggressivität, so Claudia Teuchmann.
Schwere Körperverletzungen, ne? Also das ist ein offenes Messer mit im Spiel, dass Frauen in den Bauch gestochen bekommen, oft auch wirklich würgen. Rippenbrüche gibt's häufig, ja, blaue Augen natürlich, auch an der Wange, Brüche im Gesicht. Also das sind alles Dinge, die sehr, also bei Gewaltanwendungen häufig vorkommen.
Im Jahr 2022 wurden von der Kriminalpolizei 11.475 Fälle von häuslicher Gewalt in Hessen erfasst. Im Vorjahr waren es 1.000 Fälle weniger. Das bedeutet einen Anstieg von über 10% innerhalb eines Jahres. Hier betont die Polizei, Einsatzkräfte würden regelmäßig für das Thema weitergebildet. Zitat:
Die Vermittlung von entsprechendem Fachwissen findet hierbei bereits während des Studiums statt und legt somit sehr gute Grundlagen für ein professionelles Handeln im täglichen Dienst.
Beraterin Claudia Teuchmann erklärt, viele Frauen übernehmen die Verantwortung für die Gewalt, die sie selbst erfahren. Ihr ist wichtig, dass
Frauen hier nicht nur herkommen können, wenn sie massive Gewalt erleben oder wenn sie sich sofort trennen möchten. Ja, wir sehen uns als Begleiterinnen für Frauen, die in diesem Prozess sind und noch nicht wissen, wie sie weiterkommen sollen.
Das schwierigste Thema, die Trennung, sagt sie.
Wir empfehlen immer im Außenraum, in irgendeiner Form, einem Café, diese Gespräche zu führen, damit die Frauen schnell Hilfe suchen oder sogar eine dritte Person dabei zu haben, je nachdem. Suchen sie schon mal ihre ganzen Akten zusammen, machen sie Kopien von allem, haben sie einen Koffer irgendwo in einem Keller, damit sie schnell verschwinden können und schon auch für die Kinder Dinge. Das wären so die Vorbereitungsthemen.
Die Polizei wiederum kann Platzverweise aussprechen, die Kontaktaufnahme verbieten oder auch Opfer in Hilfeeinrichtungen bringen. In Notsituationen gilt nach wie vor die Polizei anrufen, 110.
Häusliche Gewalt in Hessen, ein Problem in nahezu jeder Altersstufe und in jeder Gesellschaftsschicht. Reporterin Sandra Winzer war bei einer Beratungsstelle für Frauen in Frankfurt. Und wir bleiben in Frankfurt und schauen uns das Franziskushaus an. Das ist einzigartig in Hessen. Das Wohn- und Pflegeheim für Menschen mit fortgeschrittener AIDS-Erkrankung sowie schwerkranke Drogenabhängige finden hier ein besonderes Hilfsangebot. Jetzt wird diese Einrichtung 30 Jahre alt und Reporter Franco Foracci hat das Franziskushaus für uns mal besucht.
Sie sitzen an einem großen eckigen Tisch im zweiten Stock und sie üben die Rückkehr in den Alltag. Es liegen bunte Papierschnipsel auf dem Tisch. Mit Pinsel und Kleber legen sie sie vorsichtig auf eine Acrylplatte. Sich wieder konzentrieren, die Muskeln trainieren, miteinander umgehen. Aktionstag im Franziskushaus in Frankfurt. Heute sollen neue Fensterdekors gebastelt werden. Wer hier ist, war drogensüchtig und obdachlos. Hatte mit allem zu kämpfen, oft auch mit dem Leben. So ging's auch Henning. Er kam vor 6 Jahren, ist HIV infiziert und wurde immer kranker, bis er zusammenbrach und später von Ärzten der Uniklinik hierher gebracht wurde.
Ich hatte es selber nicht im Blick. Ich habe Drogen konsumiert und bin immer arbeiten gegangen und meine HIV-Krankheit habe ich verdrängt. Und irgendwann war es dann halt so weit fortgeschritten, dass es war offensichtlich, dass ich es hatte.
Außerdem hatte er Depressionen. Hier wurde er intensiv gepflegt, aufgepäppelt und hat Ruhe gefunden. Anfangs hat sich der Frankfurter im Zimmer eingeigelt. Seit Monaten geht es ihm deutlich besser. Der 48-Jährige geht oft raus, besucht Familie und Freunde, will wieder Arbeit aufnehmen. Dieses Haus, sagt er, habe sein Leben verändert.
Dann habe ich durch die Chemotherapie begleitet. Ich hatte dann auch Depressionen und Angstzustände, da war auch immer jemand da, also es war sehr gut. Bin froh, dass ich hier gewesen bin.
Das Franziskushaus nimmt vor allem HIV-infizierte Drogensüchtige auf. Einige wurden durch verschmutzte Nadeln angesteckt. Irgendwann kamen bei jedem der 18 Bewohner schwere Krankheiten dazu. Krebs, Diabetes oder körperliche Lähmungen. Hier werden sie versorgt wie in einer Familie, medizinisch wie seelisch, durch unterschiedliche Experten. Aber nur, wenn sie es wollen. Niemand wird zu etwas gezwungen. Das Prinzip, sie konsequent ganzheitlich zu betreuen, gibt es anderswo nicht, berichtet Sozialarbeiterin Isabella Wirth.
Also es ist sehr schwierig mit den Themen, die die Menschen neben ihrer HIV- oder AIDS-Erkrankung mitbringen. Die bedienen ganz wenige Einrichtungen und in dieser Kombination eher schwierig. Ja, deswegen bin ich sehr froh, dass es uns als Haus gibt.
Angela Mir ist schon 12 Jahre da. Als junge Frau kam sie hierher. Sie liebt es, geschminkt zu werden. Das bewahrt ihr ein bisschen von ihrem alten Leben. Auch sie leidet unter den Folgen ihrer HIV-Infektion. Plötzlich ging bei ihr nichts mehr. Sie ist halbseitig gelähmt. Auf der Straße käme sie nicht mehr zurecht. Damals hätte sie niemand aus ihrem Umfeld wirklich auffangen und zu sich nehmen können, sagt sie.
Ich hatte ja früher auch Wohnung und alles gehabt, aber durch den Schlaganfall habe ich das halt alles verloren. Und ehrlich gesagt wäre ich auch lieber gestorben. Doch, was habe ich noch vom Leben? Ich sitze im Rollstuhl, kann nichts mehr selbst machen.
Obwohl es immer wieder Probleme mit der Finanzierung gegeben hat, gibt es das Franziskushaus jetzt seit genau 30 Jahren. Und jeden Tag gibt es Beratung und Hilfe wie in einer Familie.
Das Franziskushaus in Frankfurt und sein einzigartiges Hilfsangebot. Reporter Franco Foracci hat uns berichtet, was dort geleistet wird. Es ist ein deutsch-kanadisches Happy End. Jonathan Kehl aus Bad Hersfeld hat sich 2018 spontan während einer Infoveranstaltung der Deutschen Knochenmarkspenderdatei in seiner Schule registrieren lassen. Nichts ahnt, dass in Kanada zur gleichen Zeit ein damals 50-jähriger Mann an der aggressivsten Form von Blutkrebs erkrankt ist. Es stellt sich heraus, Jonathans Stammzellen passen. Dominic LeBlanc, Minister im kanadischen Parlament, und sein Spender haben sich nun in Bad Hersfeld getroffen. Reporterin Steffi Mosler war auch dabei.
Er spricht von seinem Genetic Twin, seinem genetischen Zwilling, legt immer wieder die Hand auf Jonathans Schulter und macht einen sehr glücklichen Eindruck. Unbeschwert spaziert Dominic LeBlanc mit seiner Frau Jolene und Gastgeber Jonathan durch Bad Hersfeld. Hier bei seinem Spender zu sein, ist für Dominic LeBlanc eine echte Herzensangelegenheit.
Es ist nicht mein erstes Mal in Deutschland, aber mein erstes Mal in Bad Hersfeld. Ich bin wirklich sehr glücklich, hier zu sein. Wir haben den Nachmittag bei Jonathan zu Hause verbracht. Heute Abend essen wir mit der Familie. Morgen muss ich zurück nach Montreal. Es ist ein Besuch, auf den ich mich die letzten 2 Jahre gefreut habe.
Er wollte immer wissen, wer der Spender ist, denn er erinnert sich genau an den Moment, als die lebensrettende Bluttransfusion im Krankenhaus in Montreal ankam.
Als ich den Beutel mit den Stammzellen gesehen habe, hatte der nicht Jonathans Name oder Foto drauf und ich konnte mit den Codes nichts anfangen. Aber ich habe mich gefragt, ist es vielleicht ein Deutscher?
Sein Immunsystem ist erst 3,5 Jahre alt, witzelt der Minister. Und dass das aus einer kleinen Stadt in der Mitte Deutschlands kommt, ist heute noch für ihn ein Wunder. Schon im Herbst war Jonathan Gast in Kanada bei Familie LeBlanc. Angeln, Wandern, Premier Trudeau treffen. Es war eine spannende Woche. Umso mehr freut sich Jonathan, dass er nun Gastgeber sein darf.
Ja, endlich schön, ihn auch mal hier bei uns zu haben. Er hat vorhin auch meine Familie frisch kennengelernt. Ich durfte ihm so ein bisschen mein Haus zeigen, den Garten, Kaffee und Kuchen gehabt. Jetzt zeige ich ihm die Innenstadt und ich hoffe, dass wir später dann noch ein schönes Abendessen dann haben.
LeBlanc wird nicht müde zu betonen, wie dankbar er ist und wie großartig er es findet, das absolut identische Immunsystem wie der 23-jährige Jonathan zu haben. Aber er betont auch, dass ohne die unermüdliche Arbeit der DKMS, also der Deutschen Knochenmark-Spenderdatei, er heute nicht hier wäre.
Wir haben viel von der DKMS gelernt und ich bringe das gerade dem kanadischen Parlament nahe. Jonathan erzählt, dass die DKMS wieder in der Schule war, in der auch Jonathan registriert wurde. Das ist fantastisch.
Ein Treffen der beiden Familien, diesmal wieder in Kanada, ist schon in Planung. Es bleibt wohl wirklich eine Freundschaft fürs Leben.
Jonathan Kehl aus Bad Hersfeld hat Stammzellen gespendet. Sein glücklicher kanadischer Empfänger hat ihn nun daheim besucht. Reporterin Steffi Mosler hat uns diese wunderbare Geschichte erzählt. Und das war der Tag in Hessen. Mein Name ist Andreas Heigen und die Sendung gibt's wie immer auch in der ARD Audiothek und auf hrinforadio.de zu hören.